Kurze Vorbemerkung, wer nicht so auf YouTube-Videos steht im Gottesdienst, herzliche Einladung, sich an der Musik zu beteiligen hier im Gottesdienst. Genau, sonst kommt das dabei raus. Ich habe gestern eine Stunde lang gesucht, aber es ist gar nicht so leicht, dann auch halbwegs brauchbare Intonationen zu finden. Aber das soll nicht im Zentrum stehen. Das Thema habt ihr schon eigentlich mitbekommen, was heute im Zentrum stehen soll. Das Thema Gebet und das Thema Heiliger Geist, das gehört nämlich zusammen. An den beiden Sonntagen bis zum Beginn der Passionszeit möchte ich unsere biblische Entdeckungsreise zum Thema Gebet noch fortsetzen. Und wir hatten ja schon gesehen, dass wahres Gebet keine Selbstverständlichkeit ist. Keiner von uns hat sozusagen einen natürlichen Draht zu Gott. Dass wir den wahren dreieinen Gott kennen und dass er uns hört, das ist reine Gnade, das ist Geschenk. Und schon deswegen eignet sich unser Beten weder als Machtdemonstration noch zur Selbstdarstellung. Das sind zwei Formen, wie wir das Gebet missbrauchen. Aber vor Gott sind wir bedürftig. Vor Gott sind wir bedürftig. Wir nahen uns ihm mit hörbereiter Demut und mit Zuversicht. Das ist die Haltung des Glaubens, in der wir beten. Und im Glauben steht uns ja ganz klar vor Augen eigentlich, woher wir kommen. Wir leben jenseits von Eden. Unsere Sinne, unsere Wahrnehmung und darum auch unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, unsere Ziele sind von Natur aus nicht auf Gott, sondern auf das Diesseits ausgerichtet. Auf die Welt des vordergründig Sichtbaren und des scheinbar Machbaren. Von Natur aus fehlt uns allen der Sinn für die Wirklichkeit Gottes. Wir Menschen orientieren uns am Handfesten und am Handhabbaren, an Zahlen und an Methoden, wie man es macht, wie man es hinkriegt. Aber, wir haben es vor 3 Wochen gehört, Gott ist Geist. Gott ist Geist. Das heißt zunächst mal, die Wirklichkeit Gottes, die entzieht sich unserem Zugriff. Wir haben Gott nicht sozusagen in der Tasche. Die Wirklichkeit Gottes entzieht sich unseren Vorstellungen, auch und gerade unseren religiösen Vorstellungen vom Guten und Richtigen und Machbaren. Und das gilt in besonderer Weise für das Gebet. Wie der Glaube, so ist auch das Gebet eine geistliche Angelegenheit, eine geistliche Angelegenheit. Und deswegen muss, wer vom Beten redet, darum in erster Linie vom Heiligen Geist sprechen. Und deswegen das Pfingstlied zu beginnen. Mir ist natürlich auch klar, dass wir jetzt gerade heute nicht das Pfingstfest feiern. Aber ohne Heiligen Geist geht's nicht zu beten. Jesus sagt, wir müssen Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ohne den Heiligen Geist können wir weder glauben noch beten. Mit Luther bekennen wir daher, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Gleich wie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält im rechten einigen Glauben. Manche von euch haben das vielleicht im Konfirmandenunterricht noch auswendig gelernt, Luthers Erklärung zum 3. Artikel. Über die entscheidende Rolle des Heiligen Geistes gerade in Sachen Gebet unterweisen uns besonders deutlich die Briefe des Apostels Paulus. Und beispielhaft möchte ich uns jetzt den Text aus Galater 4, die Verse 1 bis 11 vorlesen. Den könnt ihr auch hier mitlesen. Galater 4, die Verse 1 bis 11. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist über alle Güter, sondern er untersteht Vormündern und Verwaltern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. So auch wir. Als wir unmündig waren, waren wir geknechtet unter die Mächte der Welt. Aber als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft: Aber, lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Aber zu der Zeit, als ihr Gott noch nicht kanntet, dientet ihr denen, die ihrer Natur nach nicht Götter sind. Nun aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch dann wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ihr beachtet bestimmte Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich vielleicht vergeblich an euch gearbeitet habe. Ihr Lieben, das ist ein Text für Weihnachten, es ist auch ein Text für Karfreitag. Geboren von einer Frau, haben wir Weihnachten gefeiert. Der Loskauf vom Gesetz auf Golgatha, aber es ist eben auch ein Text zum Thema Gebet. Beten, so hört man ja oft, sei Reden mit Gott. Wer reden will, der braucht auf jeden Fall einen Mund. Soweit so klar. Wer einen Mund hat und reden darf und gehört wird, der gilt als mündig. Da steckt das Wort Mund ja drin. Und in unserem Rechtssystem hat die Mündigkeit eine große Bedeutung. Wenn man sagt, dass jemand ein mündiger Mensch ist, dann heißt das, jemand ist volljährig, voll geschäftsfähig und auch straffähig. Er oder sie hat die vollen Bürgerrechte, kann wählen gehen und selbst gewählt werden. Ein mündiger Mensch muss für die Dinge, die er tut, einstehen, er muss dafür Verantwortung übernehmen. Soweit die rechtliche Seite. Das Zitat stammt von der Bundeszentrale für politische Bildung, wer das nachlesen möchte. Paulus spricht auch von Mündigkeit, aber er spricht von unserer Mündigkeit gegenüber Gott. Und damit, so sagt er, sei es so eine Sache, nicht ganz unkompliziert. Solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist über alle Güter, sondern er untersteht Vormündern und Verwaltern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. So auch ihr. So auch wir. Als wir alle unmündig waren wir geknechtet unter die Mächte der Welt. Um das recht zu verstehen, warum Paulus das so formulieren kann, müssen wir ganz kurz ausholen und uns eine Sache vergegenwärtigen. Wenn Paulus Briefe schreibt, dann schreibt er diese Briefe immer an Menschen, die Christus gehören. Menschen also, die in Christus sind und eben damit neue Schöpfung sind. Die Briefe des Apostels Paulus sind keine missionarischen Schreiben, es ist kein Glaubenskurs, wie er nächste Woche startet, sondern es ist Unterweisung für Menschen, die an Jesus Christus glauben. Paulus hat hier Menschen vor Augen, die Gott schon vor Grundlegung der Welt in Christus erwählt hat, uns nämlich, die Gott dazu vorherbestimmt hat, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. So schreibt Paulus in Epheser 4. Das sind Menschen, die an Jesus glauben. Und anders als unter dieser Voraussetzung, dass wir schon immer bei Gott sozusagen auf dem Zettel waren, lässt sich überhaupt nicht begreifen, was Paulus hier jetzt schreibt. Nur unter dieser Voraussetzung, dass Gott uns immer schon im Blick hatte, kann Paulus sagen, dass wir schon damals Erben waren. Wenn auch eben unmündige Erben. Sozusagen erbberechtigte Gotteskinder im Wartestand, auf Hoffnung hin. So könnte man es vielleicht auf den Punkt bringen. Bevor Christus kam und uns zum Glauben führte, standen wir schon auf Gottes Adoptionsliste. Macht euch das mal klar. Du standest schon immer auf Gottes Adoptionsliste. Es war Gottes erklärter Wille und stand darum unumstößlich fest, dass wir Gottes Kinder werden sollten und werden würden. Wir waren es aber noch nicht. Und genau diese Situation beschreibt Paulus mit dem Bild vom unmündigen Erben. Der unmündige Erbe wird zwar einmal alles besitzen, im Moment aber steht er kaum anders da als ein Knecht oder ein Hausangestellter. Solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist über alle Güter. Das ist sozusagen die Perspektive, die er hat und die sich unterscheidet von dem, der eben nicht Erbe ist. Aber er untersteht Vormündern und Verwaltern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. So auch wir. Als wir unmündig waren, waren wir geknechtet unter die Mächte der Welt. Und hier wird noch einmal deutlich, woher wir kommen. Ja, in seiner ewigen Liebe hat Gott uns zur Gotteskindschaft bestimmt. Aber es gab Zeiten, in denen wir solche Gotteskinder noch nicht waren. Es gab eine Zeit der Unmündigkeit. An anderer Stelle spricht Paulus von der Zeit der Unwissenheit. Eine Zeit der Versklavung unter die Mächte der Welt. Die Natur, das, was wir vor Augen sehen, was uns unmittelbar sozusagen vor Augen steht, die Natur und die Sünde, die hielten uns wie Vormünder in unserer selbstverschuldeten Unmündigkeit fest. Es gab eine Zeit, in der wir beteten wie die Schiffsleute bei Jona. Erinnert ihr euch? Ein jeder zu seinem Gott, zu seinem selbstgemachten Gott. Nach eigenem Gutdünken, ohne Sinn und Verstand und darum kraftlos, saftlos und ziellos. Wir dienten allem Möglichen, denen, die ihrer Natur nach nicht Götter sind. Nur dienten wir nicht dem wahren Gott. Unser Beten war entweder ein verzweifelter Angstschrei wie bei Jona oder aber eine religiöse Show, wie beim Pharisäer, der in den Tempel geht und sich im Gebet selbst beweihräuchert und alle anderen verachtet. Beim Beten bewegten sich damals nur unsere Lippen, aber weder unser hartes Herz noch unser vernebelter Geist waren von Gott bewegt. Die Mächte der Welt hatten uns im Griff und hielten uns vom wirklichen Beten ab. Sie verboten uns den Mund. Wir waren eben unmündig, mundlos, sprachlos, obwohl Gott uns doch von Ewigkeit her zur Gotteskindschaft bestimmt hat. Und hier lernen wir was ganz Interessantes. Gott selbst hielt uns in diesem Wartestand. Wir unterstanden Vormündern und Verwaltern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hatte. Die Mächte der Welt durften Gewalt über uns ausüben. Und es ist diese Erfahrung, die uns heute im Gebet bekennen lässt: Nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Ich habe aus mir selbst nichts, was ich Gott vorweisen kann. Alles, Herr, bist du. Die Erfahrung eigener Sünde, eigenen Versagens, eigener Schuld, die lässt uns demütig vor Gott stehen und sie lässt uns barmherzig gegenüber unseren Geschwistern sein. Aber damit ist noch nicht beantwortet, wie wir jetzt überhaupt dazu kommen, recht zu beten. Wie kommen wir von unserer natürlichen Unmündigkeit denn los? Wie wird es möglich, wirklich mit Gott in Kontakt zu treten? Was befähigt uns zum wahren Gebet, das den wahren, den dreieinen Gott auch wirklich erreicht? Wir haben die Antwort ja schon gelesen. So auch wir. Als wir unmündig waren, waren wir geknechtet unter die Mächte der Welt. Aber als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf das er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen. Der da ruft: Aber, lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Den rettenden Umschwung in deinem Leben hat allein Gott bewirkt. Wenn du wirklich Gott erkannt hast, dann bist du in Wahrheit von ihm erkannt worden. Und in dem großartigen Aber des Evangeliums, das eben nicht mehr gelten lässt, was war, in diesem großartigen Aber des Evangeliums sagt Gott dir seine Rettung zu. Und das ist die Frage: Glaubst du das, deine Rettung von A bis Z und darüber hinaus allein in der Hand des dreieinen Gottes liegt? Oder meinst du, du könntest da immer noch selber so ein bisschen was dran rumschrauben? Wenn du wirklich glaubst, dass es allein in Gottes Hand liegt, wenn du dich wirklich auf ihn allein verlässt, im Leben und im Sterben, und spätestens im Sterben merken wir, dass wir nichts mehr in der Hand haben, dann gilt das selbstverständlich auch im Blick auf das Gebet. Wie du von dir aus nicht an Gott glauben kannst, so kannst du von dir aus auch nicht wirklich zu ihm beten. Beides, so lernen wir hier, bedarf der Neugeburt, der Neuschöpfung, die unsere von Natur aus ja gegen Gott gerichtete Ausrichtung überwindet. Das erklärt Jesus einmal dem gelehrten Juden Nikodemus, Johannes 3, und er erklärt es der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen, Johannes 4. Und Gleiches lehrt uns der Christusapostel Paulus zum Beispiel in 1. Korinther 12. Da sagt er: Ihr wisst, als ihr Heiden wart, und das war die Situation, die Paulus auch hier im Blick hat, als wir unmündig waren, also als ihr Heiden war, da zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Da hatten wir sozusagen nichts für Gott übrig, sondern es zog uns mit Macht zu den stummen Götzen. Und darum, sagt Paulus, tue ich euch kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, sagt: Verflucht sei Jesus. Und niemand kann sagen: Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Wer es nachlesen möchte, 1. Korinther 12, Vers 3. Das rettende Bekenntnis, Herr ist Jesus, ist uns nur möglich, wenn es nicht ein Lippenbekenntnis ist, ist uns nur möglich im Heiligen Geist. Die Anrufung Gottes des Vaters durch Jesus Christus ist uns nur möglich im Heiligen Geist. Und zwar nicht nur beim sogenannten Übergabegebet, sondern ganz grundsätzlich. Beten ist eine zutiefst geistliche Angelegenheit, keine fromme Übung. Der Schlüsselvers zum Thema Gebet in unserem Predigttext steht in Vers 6. Weil und indem er uns zu seinen Kindern gemacht hat, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft: Abba, lieber Vater. Und jetzt achtet mal ganz genau darauf, wie Paulus hier formuliert, und das tut er sehr bewusst. Er sagt nicht: Wir rufen, aber lieber Vater. sondern er, der Heilige Geist, der Geist des Vaters und des Sohnes, er ruft in uns, in unseren Herzen, aber lieber Vater. Es ist der Heilige Geist, der in uns lebt und in uns betet. Der Heilige Geist ist sozusagen das Empfangsgerät für die Frequenz Gott. Hat am Anfang gesagt, keiner von uns hat sozusagen einen natürlichen Draht zu Gott. Diesen Draht muss Gott erst geben. Das ist der Heilige Geist. Er ist sozusagen das Empfangsgerät, das auf die Frequenz Gott eingestellt ist. Und dieses Empfangsgerät, diesen Heiligen Geist, hat Gott einem jeden Menschen gegeben, der an Jesus Christus glaubt und ihn als Herrn bekennt. Das ist kein Privileg einiger weniger, besonders charismatischer oder wie auch immer, sondern jeder, der an Jesus Christus glaubt, hat den Heiligen Geist, sonst würde er gar nicht an Jesus Christus glauben. Und an diesem Punkt besteht eben gerade der entscheidende Unterschied zwischen denen, die zu Christus gehören und denen, die nicht zu Christus gehören. In 1. Korinther 2, Vers 16 bringt es Paulus so auf den Punkt: Wir aber haben den Geist Christi. Das, ihr Lieben, ist der entscheidende Unterschied in unserem Leben zwischen damals und jetzt. Wir haben jetzt den Geist Christi. Deswegen können wir glauben, deswegen können wir beten. Der Heilige Geist, der Geist Christi, der macht uns der Liebe Gottes gewiss. Können wir in Römer 5 lesen. Der Heilige Geist wird uns am Ende der Zeiten aus den Toten auferwecken. Das lesen wir in Römer 8. Wenn du an die Auferstehung glaubst, an deine eigene, dann ist es der Heilige Geist, der diese Auferstehung ins Werk setzen wird. Der Heilige Geist, so hören wir es hier und an anderen Stellen, versichert uns der Gotteskindschaft und lässt uns beten. So steht es beispielsweise auch in Römer 8, Vers 15 und 16. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen. Und wieder, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und in Römer 8, Vers 26 und 27 noch, da steht, desgleichen hilft auch der Geist, gemeint ist der Geist Gottes, unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er tritt für die Heiligen ein. Für uns tritt der Geist Gottes ein, wie Gott es will. Was heißt das denn jetzt? Unser Gebet ist letztlich nichts anderes als das Reden des Heiligen Geistes in uns. Mein Gebet ist sozusagen nicht meins. Es sind von Gott geschenkte und geliehene Worte. Man kann es vielleicht auch so formulieren. Wahres Beten ist die Resonanz des Kindes gegenüber dem Lächeln des Vaters. Ganz unwillkürlich. Also, ich weiß nicht, ob ihr schon mal kleine Kinder angelächelt habt. Normalerweise lächeln die dann automatisch zurück. Und das ist ja genau das Bild, was wir hier haben. Beten heißt im tiefsten Sinn, der dreieine Gott nimmt uns mit hinein in sein ewiges Gespräch von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Nicht wir ziehen Gott durch unser Beten zu uns und sagen, habe ich dich dingfest gemacht, sondern Gott zieht uns im Gebet zu sich. Und Beten ist darum weniger ein Reden zu Gott, Texte ihn zu, als vielmehr ein Bewegen seiner und unserer Anliegen vor ihm, so wie Kinder vor dem Vater oder vor der Mutter. Und das werden wir, so Gott will, am kommenden Sonntag vertiefen. Dann soll es nämlich nochmal um die Frage gehen, was sollen wir eigentlich beten? Denn wie Paulus richtig bemerkt, wissen wir ja gar nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Wir müssen Gott also nicht mit vielen Worten zutexten. Wir müssen ihm nicht erst des Langen und Breiten erklären, wie es um uns steht oder was wir brauchen. Er weiß es. Er kennt uns. Er liebt uns. Er ist unser Vater. Und in diesem einen Wort liegt eigentlich das ganze Geheimnis unseres Betens. Aber lieber Vater. Es ist ja kein Zufall, dass Jesus jenes Gebet, das er uns gegeben hat, mit diesen Worten beginnen lässt. Vater unser im Himmel. Das ist das erste, das Hauptwort dieses Gebetes. Und dass Gott uns durch seinen Sohn Jesus Christus zu seinen Kindern gemacht hat und er damit unser Vater geworden ist, ist die Grundlage unseres Betens. Wir müssen das durch das Beten nicht erst irgendwie erreichen. Wir beten befreit, als Freie, als Erbberechtigte, als mündige Kinder unseres himmlischen Vaters. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott, nicht wird er erst irgendwann, sondern hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Anders als beispielsweise bei den Muslimen ist das Beten für uns darum keine religiöse Pflicht, sondern ein kindliches Vorrecht. Als freie Gotteskinder müssen wir nicht beten, um in den Himmel zu kommen. Ich erinnere an die Jugend vorgestern. Wir müssen nicht beten, um in den Himmel zu kommen. Aber auf dem Weg in den Himmel beten wir. Warum? Weil Gott unser Vater ist und weil wir das Gespräch mit ihm brauchen. Es braucht nicht so sehr Gott, wir brauchen es. Betet ohne Unterlass, das meint im Kern dasselbe wie lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Beides lässt uns beständig bei Christus bleiben, der ja unser Leben ist. Wir wollen ja nicht sozusagen vom Leben weg. Wir wollen ja zum Leben, deswegen beten wir, deswegen hören wir auf Christi Wort. Durch sein Wort und durch das Reden seines Geistes in uns hält Christus uns bei sich. Durch sein Wort und seinen Geist bewahrt er uns davor, uns wieder den schwachen und dürftigen Mächten zuzuwenden und ihnen von Neuem dienen zu wollen. Sobald wir uns auch nur einen Millimeter von Jesus ablenken lassen, bisschen weggucken von ihm, dem Gekreuzigten. Sobald das der Fall ist, schweben wir nämlich in akuter Lebensgefahr. Paulus sagt in die damalige Situation, und euch fallen vielleicht heute andere Situationen ein, ihr beachtet bestimmte Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ihr achtet auf Äußerlichkeiten. Und dann sagt Paulus, ich fürchte für euch, dass ich vielleicht vergeblich an euch gearbeitet habe. Wenn man den Brief weiterliest, weiß er, dass diese Furcht aufgehoben ist in Gottes Fürsorge für uns. Aber Paulus redet hier so ernst, weil die Lage tatsächlich ernst ist. Es gibt eben außerhalb von Jesus Christus nichts, rein gar nichts, das für uns wirklich, das heißt in unserem Innersten, von Bedeutung wäre. Es gibt keine politische, keine wirtschaftliche und auch sonst keine Frage, die uns wirklich in unserem Innersten prägen, beschäftigen, von Christus ablenken darf und soll. Es gibt nichts, das uns wirklich bedrohen kann. Denn wir sind von Ewigkeit her und in Ewigkeit in Gottes Hand geborgen, in der Hand des Vaters. Niemand und nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und darum, auf dieser festen Grundlage, ruft Paulus an anderer Stelle uns noch zu: Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus sitzt, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Lasst euch um Gottes Willen nicht ablenken durch das, was um euch her geschieht. Wenn ihr auf die Wellen schaut, dann werdet ihr versinken wie Petrus, haben wir vor 2 Wochen gehört. Und darum nehmt Gottes Zusagen nicht auf die leichte Schulter. Zum Beispiel die Zusage aus Jesaja 45. Es ist sonst kein Gott außer mir, ein gerechter Gott und Heiland. Und es ist keiner außer mir. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet aller Welt enden. Denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Bleibt um Gottes Willen bei diesem Evangelium. Es gibt kein anderes. Und so mahnt uns auch der Hebräerbrief im Wochenspruch für diese Woche: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, die Stimme des Gekreuzigten, die Stimme des guten Hirten, dann verstockt eure Herzen nicht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.